Willkommen bei Histories, die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich wurde im Jahr 1567 in der kleinen Reichsstadt Weil der Stadt im Herzogtum Württemberg geboren. Mein Name ist Johannes Kepler. Meine ersten Jahre waren von Schwäche geprägt. Ich war ein kränkliches Kind, oft von Fieber geschüttelt. Die Pocken hinterließen Narben in meinem Gesicht und schwächten mein Augenlicht. Ironischerweise sollte ich später mein Leben dem Beobachten des Himmels widmen. Mein Vater Heinrich war Söldner. Er zog in den Krieg, wenn sich Gelegenheit bot, und kehrte selten dauerhaft zurück. Meine Mutter Katharina war eine entschlossene, eigenwillige Frau. Sie kannte sich mit Kräutern aus und behandelte Krankheiten mit Hausmitteln, ein Wissen, das in späteren Jahren gegen sie verwendet werden sollte. Unsere Familie lebte nicht im Wohlstand. Wir kannten Unsicherheit, wechselnde Aufenthalte und wirtschaftliche Sorgen. Doch trotz dieser Umstände erhielt ich eine außergewöhnliche Chance: Bildung. Württemberg verfügte über ein System kirchlicher Stipendien für begabte Jungen aus einfachen Verhältnissen. Ich bestand die Prüfungen und durfte die Lateinschule besuchen. Schon früh zeigte sich meine Neigung zu Zahlen und Mustern. Mathematik faszinierte mich. Sie war klar, geordnet, zuverlässig, im Gegensatz zu der unsteten Welt um mich herum. Doch ebenso tief war mein Glaube verwurzelt. Die Reformation hatte das Herzogtum geprägt und auch ich wurde im lutherischen Geist erzogen. Ich war überzeugt, dass Gott das Universum nach einem Plan erschaffen hatte, einem Plan, der sich mathematisch erkennen ließ. Ein Ereignis prägte mich besonders. Im Jahr 1575 zeigte mir meine Mutter einen großen Kometen am Nachthimmel. Später, im Jahr 1580, beobachtete ich eine Mondfinsternis. Diese Himmelsphänomene brannten sich in mein Gedächtnis ein. Der Himmel war nicht nur schön, er war bedeutungsvoll. Mit 13 Jahren trat ich in das evangelische Seminar in Maulbronn ein. Später studierte ich an der Universität Tübingen. Eigentlich sollte ich Theologe werden. Das war der vorgesehene Weg für einen Stipendiaten wie mich. Doch in Tübingen begegnete ich dem Professor Michael Maestlin, einem der wenigen Gelehrten, die das kopernikanische Weltbild unterstützten, die Idee, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Diese Vorstellung widersprach der traditionellen Lehre. Doch sie faszinierte mich. Ich begann zu ahnen, dass mein Leben nicht nur der Kanzel gewidmet sein würde, sondern dem Himmel selbst. In Tübingen vertiefte sich mein Weg zwischen Theologie und Mathematik. Offiziell studierte ich, um später Pfarrer zu werden. Das Herzogtum Württemberg förderte begabte Studenten mit klarer Erwartung. Sie sollten dem kirchlichen Dienst dienen. Doch in den Hörsälen begegnete ich Gedanken, die mein Weltbild erweiterten. Mein Lehrer Michael Maestlin brachte mir heimlich das kopernikanische System näher. Nach Nikolaus Kopernikus bewegte sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Diese Idee war revolutionär. Sie stellte das bisherige Weltbild auf den Kopf und war theologisch heikel. Doch sie war mathematisch eleganter. Und Eleganz war für mich ein Hinweis auf göttliche Ordnung. Ich begann zu glauben, dass Gott das Universum nicht chaotisch, sondern harmonisch gestaltet hatte. Wenn das stimmte, musste sich diese Harmonie in Zahlen ausdrücken lassen. Im Jahr 1594 erhielt ich unerwartet eine Stelle als Lehrer für Mathematik und Astronomie in Graz, im heutigen Österreich. Ich war erst 27 Jahre alt. Eigentlich hatte ich auf eine Pfarrstelle gehofft, doch ich nahm die Berufung an. Vielleicht war es Fügung. Graz lag in einem Gebiet, das religiös stark umkämpft war. Katholiken und Protestanten standen sich feindlich gegenüber. Der konfessionelle Druck war spürbar. Als Protestant lebte ich in ständiger Unsicherheit. In dieser Zeit begann ich intensiv über die Struktur des Kosmos nachzudenken. Ich war überzeugt, dass die Abstände der damals bekannten 6 Planeten – Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn – einem göttlichen geometrischen Plan folgen mussten. Ich versuchte, ihre Umlaufbahnen in regelmäßige Körper einzuordnen – Würfel, Tetraeder, Dodekaeder. Diese Idee veröffentlichte ich im Jahr 1596 in meinem Werk Mysterium Cosmographicum. Es war mein erstes großes Buch und es machte mich bekannt. Doch während ich über Planeten schrieb, geriet meine Familie in Gefahr. Meine Mutter Katharina wurde später der Hexerei beschuldigt, ein Schicksal, das viele eigenwillige Frauen jener Zeit traf. Der Vorwurf war lebensgefährlich. Ich sollte Jahre später persönlich eingreifen müssen, um sie vor dem Scheiterhaufen zu bewahren. Die Welt, in der ich lebte, war geprägt von religiöser Härte, politischer Unsicherheit und Aberglauben. Und doch versuchte ich inmitten dieses Chaos eine mathematische Ordnung des Himmels zu finden. Ich war noch nicht am Ziel, aber ich hatte begonnen, das Universum neu zu denken. Meine Jahre in Graz waren von Begeisterung und Bedrohung zugleich geprägt. Einerseits durfte ich lehren, rechnen, beobachten und veröffentlichen. Andererseits verschärfte sich die Gegenreformation. Der katholische Landesfürst verlangte die Rückkehr seiner Untertanen zum alten Glauben. Als Lutheraner geriet ich zunehmend unter Druck. Ich weigerte mich, meinen Glauben zu widerrufen. Für mich war Wissenschaft kein Widerspruch zum Glauben, sondern dessen Fortsetzung. Gott hatte die Welt nach Maß und Zahl erschaffen, also musste es erlaubt sein, diese Ordnung zu erforschen. Doch religiöse Konflikte kannten selten Zwischentöne. Im Jahr 1600 zog sich die Lage zu. Protestanten wurden aus Graz ausgewiesen. Auch ich musste meine Stellung aufgeben. Meine Familie und ich standen vor einer ungewissen Zukunft. In dieser Situation erhielt ich eine Einladung, die mein Leben verändern sollte. Tycho Brahe, der berühmte dänische Astronom, suchte einen fähigen Mathematiker. Er arbeitete im Dienst des Kaisers Rudolf II. In Prag und verfügte über die genauesten astronomischen Beobachtungsdaten seiner Zeit, besonders über die Bewegungen des Planeten Mars. Tycho Brahe war ein exzentrischer, selbstbewusster Mann. Er hatte sein eigenes Weltbild entwickelt, eine Art Kompromiss zwischen dem kopernikanischen und dem traditionellen geozentrischen System. Die Erde ruhte in seinem Modell im Zentrum, während sich die anderen Planeten um die Sonne bewegten und diese wiederum um die Erde. Ich hingegen war überzeugt vom kopernikanischen System, doch ich wusste auch, ohne präzise Daten blieb jede Theorie Spekulation. Also nahm ich das Angebot an und reiste im Jahr 1600 nach Prag. Als ich in Prag eintraf, betrat ich eine Welt, die von Wissenschaft, Macht und Misstrauen zugleich geprägt war. Kaiser Rudolf II. Hatte seine Residenz zu einem Zentrum der Gelehrsamkeit gemacht. Alchemisten, Astronomen, Mathematiker und Künstler versammelten sich an seinem Hof. Und im Mittelpunkt der astronomischen Forschung stand Tycho Brahe. Tycho war kein gewöhnlicher Gelehrter. Er war adliger, stolz, temperamentvoll und von der eigenen Bedeutung überzeugt. Seine Sternwarte hatte er zunächst auf der Insel Wien betrieben, später war er nach Prag gezogen. Über Jahrzehnte hatte er mit eigens entwickelten Instrumenten die Positionen von Sternen und Planeten mit bisher unerreichter Genauigkeit vermessen. Seine Beobachtungen des Planeten Mars waren besonders präzise. Als ich ihm begegnete, wusste ich, diese Daten waren der Schlüssel. Doch Tycho war vorsichtig. Er hatte lange an seinem eigenen Weltsystem gearbeitet und wollte seine Erkenntnisse nicht leichtfertig aus der Hand geben. Er gab mir zunächst nur begrenzten Zugang. Ich sollte einzelne Berechnungen durchführen, nicht jedoch das gesamte Material eigenständig auswerten. Unser Verhältnis war daher angespannt. Ich war überzeugt vom kopernikanischen Weltbild. Tycho hingegen verteidigte sein eigenes Modell. Doch wir waren uns in einem Punkt einig. Die Wahrheit musste sich in den Zahlen zeigen. Im Oktober des Jahres 1601 starb Tycho überraschend. Sein Tod war ein Einschnitt, menschlich wie wissenschaftlich. Mit seiner Position als kaiserlicher Mathematiker wurde ich beauftragt, seine Arbeit fortzuführen. Nun lagen die begehrten Marsdaten in meinen Händen. Ich begann mit der systematischen Auswertung. Mein Ziel war klar, ich wollte die exakte Bahn des Mars berechnen. Nach der bisherigen Annahme bewegten sich Planeten auf perfekten Kreisen. Doch die Daten passten nicht vollständig zu diesem Modell. Immer wieder stieß ich auf kleine Abweichungen, 8 Bogenminuten. scheinbar unbedeutend. Doch für mich waren sie entscheidend. Ich war überzeugt. Wenn die Berechnungen nicht exakt aufgingen, war nicht die Natur ungenau, sondern unser Modell falsch. Diese Überzeugung zwang mich, den Kreis in Frage zu stellen. Was ich suchte, war nicht nur eine bessere Berechnung. Ich suchte die wahre Form der planetaren Bewegung. Die Marsbahn wurde zu meiner Obsession. Jahrelang arbeitete ich mit den Beobachtungsdaten, die Tycho Brahe gesammelt hatte. Seine Messungen waren außergewöhnlich genau, und genau diese Präzision machte mein Problem so deutlich. Der Planet Mars bewegte sich nicht so, wie es die Theorie verlangte. Das vorherrschende Weltbild ging von Kreisbahnen aus. Seit der Antike galt der Kreis als perfekte, göttliche Form. Auch Nikolaus Kopernikus hatte trotz seiner revolutionären Idee die Kreisform beibehalten. Doch die Daten widersprachen dieser Annahme. Ich versuchte es mit komplizierten Kombinationen aus Kreisen, sogenannten Epizyklen. Ich verschob Mittelpunkte, variierte Geschwindigkeiten, passte Parameter an, doch immer blieb eine kleine Differenz bestehen. 8 Bogenminuten. Für manche unbedeutend, für mich ein Beweis, dass wir die Natur noch nicht richtig verstanden hatten. Ich schrieb später, dass diese 8 Minuten mich auf einen neuen Weg geführt hätten. Ich war nicht bereit, sie als Messfehler abzutun. Wenn Gott das Universum nach mathematischen Gesetzen erschaffen hatte, dann musste es eine exakte Lösung geben. Nach jahrelanger Berechnung wagte ich einen radikalen Schritt. Ich verwarf den Kreis. Stattdessen prüfte ich die Ellipse, eine ovale Form, bei der 2 Brennpunkte die Geometrie bestimmen. Als ich die Marsbahn als Ellipse berechnete und die Sonne in einen der Brennpunkte setzte, passten die Daten plötzlich exakt. Es war eine Erkenntnis von gewaltiger Tragweite. Im Jahr 1609 veröffentlichte ich mein Werk Astronomia Nova. Darin formulierte ich mein erstes Gesetz. Die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen und die Sonne befindet sich in einem Brennpunkt dieser Ellipsen. Gleichzeitig entdeckte ich ein 2. Gesetz. Die Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Das bedeutete, dass Planeten sich nicht gleichmäßig bewegen. Sie werden schneller, wenn sie der Sonne nahe sind, und langsamer, wenn sie sich entfernen. Diese Gesetze widersprachen Jahrhunderten astronomischer Tradition. Doch sie erklärten die Wirklichkeit präziser als jedes frühere Modell. Mit der Ellipse war der Kreis als Symbol kosmischer Vollkommenheit gestürzt. Und ein neues Verständnis des Himmels begann. Mit der Veröffentlichung der Astronomia Nova im Jahr 1609 hatte ich 2 grundlegende Gesetze der Planetenbewegung formuliert. Doch ich wusste, das Werk war noch nicht abgeschlossen. Ich hatte die Bahn des Mars verstanden, aber galt dieses Prinzip auch für die anderen Planeten? Meine Arbeit ging weiter. Ich untersuchte die Bewegungen von Venus, Jupiter und Saturn. Die Ellipse erwies sich nicht als Ausnahme, sondern als Regel. Das Universum war nicht aus perfekten Kreisen aufgebaut, sondern aus präzisen, aber nicht vollkommen symmetrischen Formen. Diese Erkenntnis war mehr als eine geometrische Korrektur. Sie veränderte das Verhältnis zwischen Mensch und Kosmos. Der Himmel war nicht länger ein Reich idealisierter Vollkommenheit, sondern ein System dynamischer Gesetzmäßigkeiten. Im Jahr 1619 veröffentlichte ich mein Werk Harmonisches Mundi, die Harmonie der Welt. Darin formulierte ich mein 3. Gesetz. Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne. Vereinfacht gesagt bedeutete das, je weiter ein Planet von der Sonne entfernt ist, desto länger dauert sein Umlauf, und diese Beziehung folgt einem festen mathematischen Verhältnis. Mit diesem 3. Gesetz verband ich Geometrie, Musik und Kosmologie. Ich glaubte, dass das Universum einer göttlichen Harmonie folgte, vergleichbar mit musikalischen Intervallen. Zahlen waren für mich nicht nur Werkzeuge, sondern Ausdruck göttlicher Ordnung. Doch während ich an kosmischen Gesetzen arbeitete, blieb mein persönliches Leben von Unsicherheit geprägt. Der 30-jährige Krieg begann im Jahr 1618 und verwüstete weite Teile Europas. Religiöse Konflikte bestimmten den Alltag. Auch meine Stellung am kaiserlichen Hof war nie vollständig gesichert. Trotz politischer Instabilität blieb meine wissenschaftliche Arbeit beständig. Ich berechnete Planetentafeln, die später als Rudolfinische Tafeln veröffentlicht wurden. Sie ermöglichten genauere Vorhersagen von Planetenkonstellationen als je zuvor. Was als Suche nach einer kleinen Abweichung begonnen hatte, hatte das Weltbild verändert. Die Planeten bewegten sich nicht willkürlich, sie folgten Gesetzen. Mit der Veröffentlichung meiner Gesetze war meine wissenschaftliche Stellung gefestigt, doch meine Lebensumstände blieben alles andere als stabil. Als kaiserlicher Mathematiker im Dienst Rudolfs II. War ich für astronomische Berechnungen, Kalenderreformen und astrologische Gutachten zuständig. In jener Zeit war Astronomie eng mit Astrologie verbunden. Für viele Herrscher war der Blick in die Sterne nicht nur wissenschaftliches Interesse, sondern politisches Instrument. Ich selbst stand der Astrologie ambivalent gegenüber. Ich glaubte nicht an einfache Vorhersagen menschlicher Schicksale, doch ich war überzeugt, dass Himmelsbewegungen physikalische Wirkungen haben könnten. Gleichzeitig war ich auf das Einkommen angewiesen, das mir diese Berechnungen verschafften. Der Hof in Prag war von Intrigen geprägt. Rudolf verlor zunehmend an politischer Macht und die religiösen Spannungen im Reich verschärften sich. Im Jahr 1608 brachen Konflikte offen aus, die später im Dreißigjährigen Krieg mündeten. Inmitten dieser Unruhen wurde auch meine Familie von Gefahr bedroht. Meine Mutter Katharina wurde im Jahr 1620 der Hexerei beschuldigt. Der Vorwurf war lebensbedrohlich. Hexenprozesse waren keine Seltenheit und viele endeten auf dem Scheiterhaufen. Ich unterbrach meine wissenschaftliche Arbeit, um mich persönlich in den Prozess einzumischen. Mit juristischen Argumenten und detaillierten Gegendarstellungen kämpfte ich über Jahre für ihre Freilassung. Schließlich wurde sie im Jahr 1621 freigesprochen, ein seltenes Ergebnis in jener Zeit. Diese Episode zeigte mir, wie dünn die Linie zwischen Wissenschaft und Aberglauben war. Während ich mathematische Gesetze des Himmels formulierte, wurden auf der Erde Menschen wegen vermeintlicher Magie verfolgt. Trotz dieser Belastungen arbeitete ich weiter an den Rudolfinischen Tafeln, die im Jahr 1627 erschienen. Sie basierten auf Tychos Beobachtungen und meinen Gesetzen. Mit ihnen konnten Planetenkonstellationen deutlich genauer berechnet werden als zuvor. Meine Arbeit verband Beobachtung, Mathematik und Glauben. Für mich widersprachen sich diese Bereiche nicht. Sie ergänzten sich. Doch die politische Lage verschlechterte sich weiter. Der Krieg verwüstete Städte, zerstörte Strukturen, brachte Hunger und Unsicherheit. Und dennoch blieb der Himmel über all dem unverändert. Er folgte weiterhin seinen Gesetzen. Gleichzeitig blieb mein Alltag von Unsicherheit geprägt. Der Dreißigjährige Krieg tobte weiter, Städte wurden zerstört, Handelswege unterbrochen, ganze Regionen verwüstet. Wissenschaftliche Arbeit war unter solchen Bedingungen schwierig. Trotzdem veröffentlichte ich im Jahr 1627 die Rudolfinischen Tafeln. Sie verbesserten die astronomische Berechnung erheblich und wurden in ganz Europa genutzt. Seefahrer, Kalenderrechner und Astronomen griffen auf meine Tabellen zurück. Ich hatte mein Ziel erreicht, die Himmelsbewegungen waren berechenbar geworden, doch mein Leben neigte sich langsam dem Ende zu. Politische Instabilität zwang mich immer wieder zum Ortswechsel. Ich suchte ausstehende Gehaltszahlungen ein, reiste durch ein vom Krieg zerrissenes Land. Der Kosmos war geordnet. Die Welt auf Erden jedoch blieb chaotisch. Die letzten Jahre meines Lebens standen im Zeichen des Dreißigjährigen Krieges. Seit dem Jahr 1618 verwüstete dieser Konflikt weite Teile des Heiligen Römischen Reiches. Städte brannten, Armeen zogen plündernd durch das Land, Hunger und Krankheit verbreiteten sich. Wissenschaft war unter solchen Bedingungen kein selbstverständlicher Luxus. Ich wechselte mehrfach den Aufenthaltsort. Nach dem Tod Kaiser Rudolfs verlor ich meine feste Stellung am Prager Hof. Später arbeitete ich in Linz, doch auch dort führten religiöse Spannungen zu Konflikten. Als Protestant lebte ich in einer Welt, in der konfessionelle Zugehörigkeit über Sicherheit oder Vertreibung entschied. Trotz aller Unsicherheit arbeitete ich weiter. Ich korrigierte Berechnungen, verteidigte meine Theorien gegen Kritik und bemühte mich, meine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verbreiten. Doch finanzielle Schwierigkeiten begleiteten mich bis zuletzt. Mehrfach musste ich um ausstehende Gehaltszahlungen kämpfen. Im Jahr 1630 reiste ich nach Regensburg, um offene Forderungen einzutreiben. Die Reise war anstrengend, das politische Klima angespannt. Kurz nach meiner Ankunft erkrankte ich schwer. Am 15. November 1630 starb ich im Alter von 63 Jahren. Mein Grab ging später im Krieg verloren. Kein monumentales Denkmal markierte meinen Ruheort. Doch meine Arbeit hatte längst begonnen, über mein eigenes Leben hinauszuwirken. Was ich hinterließ, waren keine Paläste und keine Titel. Es waren Gesetze. Drei einfache mathematische Beziehungen, die erklärten, wie sich Planeten bewegen. Sie machten aus dem Himmel ein berechenbares System. Meine Entdeckungen waren nicht das Ergebnis eines einzelnen genialen Moments. Sie waren das Resultat jahrelanger Geduld, Zweifel und Beharrlichkeit. Ich vertraute darauf, dass selbst kleine Abweichungen, wie jene 8 Bogenminuten, Hinweise auf eine tiefere Wahrheit sein konnten. Während Europa im Chaos versank, blieb der Kosmos geordnet. Und vielleicht liegt genau darin die größte Erkenntnis meines Lebens, dass selbst in Zeiten größter Unruhe eine höhere Ordnung existiert, sichtbar für jene, die genau hinsehen. Ich wurde im Jahr 1567 geboren und starb im Jahr 1630. Mein Leben fiel in eine Epoche religiöser Spannungen, politischer Umbrüche und wissenschaftlicher Revolutionen. Zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg suchte ich nach einer Ordnung, die über menschliche Konflikte hinausreichte. Mein Name ist Johannes Kepler. Ich war weder der Erste, der das heliozentrische Weltbild vertrat, noch der Letzte, der den Kosmos erforschte. Nikolaus Kopernikus hatte den entscheidenden Impuls gegeben, Tycho Brahe die präzisesten Beobachtungen gesammelt. Doch ich verband Beobachtung und Theorie zu Gesetzen, die bis heute gelten. Ich zeigte, dass Planeten sich nicht auf perfekten Kreisen bewegen, sondern auf Ellipsen. Ich erkannte, dass ihre Geschwindigkeit von der Entfernung zur Sonne abhängt, und ich entdeckte, dass ihre Umlaufzeiten in einem festen Verhältnis zu ihrer Distanz stehen. Diese drei Gesetze veränderten das Verständnis des Himmels grundlegend. Sie machten aus Spekulation eine exakte Wissenschaft. Später sollte Isaac Newton mit seinem Gravitationsgesetz erklären, warum diese Gesetze funktionieren. Meine Arbeit war ein notwendiger Schritt auf diesem Weg. Doch mein Denken war nie rein mechanisch. Für mich war Mathematik Ausdruck göttlicher Ordnung. Ich glaubte, dass Gott das Universum in einer Weise geschaffen hatte, die der menschliche Verstand erfassen kann. Wissenschaft war für mich kein Angriff auf den Glauben, sondern dessen Vertiefung. Ich lebte in einer Zeit, in der Aberglaube und Vernunft nebeneinander existierten. Meine eigene Mutter wurde der Hexerei beschuldigt, während ich mathematische Gesetze des Himmels formulierte. Diese Spannung prägte mein Leben. Heute gelten meine Entdeckungen als Fundament der modernen Astronomie. Raumsonden, Satelliten und Planetensysteme werden mit Gleichungen berechnet, die auf meinen Gesetzen beruhen. Der Kosmos ist berechenbar geworden, zumindest in seinen Bewegungen. Wenn ich auf mein Werk blicke, sehe ich keine vollendete Wahrheit, sondern einen Schritt in einem langen Prozess. Wissenschaft ist kein abgeschlossener Bau, sondern ein fortlaufendes Suchen. Doch ich bin überzeugt geblieben, das Universum ist nicht chaotisch, es folgt einer Ordnung, und diese Ordnung lässt sich erkennen, wenn man bereit ist, genau hinzusehen. Das war Histories, die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Und wenn du noch tiefer eintauchen willst, findest du das passende Buch in den Shownotes.